OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hey ihr Lieben, hier ist Marvin. Heute hört ihr Michael Eger, Partner und Berater von Mercer in Sachen Talent Attraction, Recruiting und Retention. Ich habe mit ihm über die Gen Z philosophiert. Wie gehen Arbeitgeber mit ihr um und was können wir ihnen ans Herz legen? Wie hat sich Loyalität generationsübergreifend entwickelt und was hat das Smartphone damit zu tun? Wir besprechen es. Viel Spaß dabei. Grüß dich, Michael. Schön, dass du da bist. Und ich fall gleich mit der Tür ins Haus mit der Frage, was steckt in der Generationsdebatte drin?
Diese Generation der Führungskräfte, die hat gerade vor zwei Sachen Angst. Das eine ist die Generation Z und das andere ist die Vier-Tage-Woche. Damit beschäftigen die sich und damit kommst du auch an verschiedene Themen ran, die dann damit verbunden sind wieder. Und insofern ist es so, dass ich sogar ein bisschen skeptisch bin, was diese Generationseinteilung betrifft. Dass die Wissenschaft ist da auch nicht ganz klar. Also ich glaube, es gibt immer auch ein paar Schlaue, die sagen, es gibt gar keinen statistischen Zusammenhang. Was ich glaube, ist, dass du halt eher in Lebensphasen denken musst. Also sprich, die Leute, die heute 20 sind, die ticken in 20 Jahren anders. Genauso wie die Leute, die heute wie ich Mitte 40 sind, wir haben vor 20 Jahren auch anders getickt. Trotzdem, und das führt uns zurück zu dem, wie leben Menschen heute und was machen die eben in ihrem normalen Leben. Vor 20 Jahren hat es halt noch kein Smartphone gegeben. So als ganz banales Beispiel. Also insofern hast du natürlich ein paar Tendenzen, die du in jedem, wenn jemand Anfang 20 ist, wahrscheinlich in allen Generationen finden wirst. Aber du hast immer auch ein paar Themen, die einfach dadurch aufkommen, dass wir an bestimmte Themen gewohnt sind, dass wir an die Auswahl bei Starbucks gewohnt sind, dass wir bei den Studiengängen uns nicht entscheiden zwischen BWL und Germanistik, sondern zwischen 480 Bachelor- und Masterstudiengängen. Wir sind gewohnt, Instant Feedback zu bekommen und immer zwei Häkchen zu sehen. Die Häkchen werden blau, wenn jemand geantwortet hat. Also das sind alles so Themen, wo ich einfach glaube, dass das natürlich eine Auswirkung auch auf die Frage hat, wie Menschen sich dann im Job verhalten und was sie suchen. Und insofern war ja dieser eine statistische Punkt, dass die Generation Z auf der einen Seite sehr zufrieden ist im Job und auch wirklich zu einem sehr hohen Prozentsatz sagt, ich bin hier happy, und gleichzeitig zum fast genauso hohen Prozentsatz sagt, ich bin aber nächstes Jahr weg. Und das kriegt eben meine Generation nicht übereinander. Und da sind wir genau in dem Thema, dass man vermutlich verstehen muss, wie Karriere gedacht wird, wie eben auch Erfahrungen aneinandergereiht werden und dass es eben nicht mehr dieses Karrieremodell von vor 25 Jahren ist, wo du im Idealfall für 30 Jahre im gleichen Unternehmen bleibst oder mal mindestens 2-3 Jahre bleibst, weil das dir sonst den Lebenslauf versaut. Und da wären wir dann bei der seriellen Monogamie.
Welchen Zusammenhang siehst du denn, du hast es gerade schon angeschnitten, zwischen dem Verhalten dieser Generation im privaten Bereich und im beruflichen Bereich? Welche Parallelen existieren da? Ja.
Also ich glaube, das ist halt deutlich transparenter geworden alles. Wenn du heute jemanden kennenlernen willst, musst du nicht mehr in die Dorfdisco gehen und bist beschränkt auf die 30 Leute, die in deinem Dorf wohnen, sondern du hast halt nun mal die Apps und lernst Leute kennen. Du hast eine ziemliche Markttransparenz und du hast vielleicht auch auf die Art und Weise, weil die Leute entsprechend mobil sind, auch eine ganz andere Auswahl. Und so ein bisschen ähnlich ist das ja auch bei den Jobs. Also denk an den Arbeitsmarkt von vor 25 Jahren. So knapp Krise Anfang des Jahrtausends, 9/11 und sowas. Da war die Auswahl auch nicht so. Das heißt, die Generation, die heute im Arbeitsmarkt eintritt, die ist selbstbewusst, die kann sich das auch raussuchen. Die kriegt auch wieder einen Job, wenn sie den Job wechselt. Und das führt natürlich ähnlich wie die Auswahl, die du im Privaten hast, auch bei Starbucks bist du gewohnt, nicht nur ein Kaffee, Kännchen oder Kanne, oder, ne, wie das halt früher kennst, Kännchen an der Tasse, sondern du bist halt gewohnt, das wirklich zu individualisieren und alles zu individualisieren in deinem Leben. Und das sind halt eben auch so Beispiele, die dann auch im Job passieren, wo dann der Wunsch ist, das möglichst zu individualisieren, wo der Wunsch ist, da dann auch die Auswahl zu nutzen und zu sagen, hey, warum denn nicht? Also wenn ich die Auswahl habe, dann nutze ich die auch. Und das ist immer auch so ein bisschen, wo ich sage, ist diese Schelte auf die Generation nicht angebracht, weil ich weiß nicht, wenn die Rahmenbedingungen die gleichen gewesen wären, ob wir uns anders verhalten hätten. Na, das ist immer so das, was man da sieht. Und diese serielle Monogamie ist für mich schon so, dass, also die sind nicht illoyal und das ist wichtig. Also wenn die arbeiten, dann arbeiten die meiner Erfahrung nach auch wirklich für das Unternehmen und durchaus auch mit Herzblut, häufig mit mehr Herzblut als die berühmte Generation X und die Boomer, die schon so ein bisschen am Abwarten sind. Aber dieses Thema, ich habe jetzt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das Gefühl, ich habe hier viel gesehen. Ich will jetzt was anderes sehen. Ich will eine Entwicklung sehen, weil alles in meinem Leben so ist, dass da, ne? Du machst ja schon Bachelor, Master. Das sind ja schon mal zwei verschiedene Schritte, während du früher 8 Jahre lang dein Diplom gebaut hast. Also auch das zeigt ja so ein bisschen, dass da was sich geändert hat. Und das ist für mich halt einfach was für die Karrieremodelle. Die müssen sich ändern. Also wenn ich will, dass jemand bleibt, dann muss ich dem andere Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln und nicht sagen, jetzt machst du mal 5 Jahre, bis du Teamleiter werden kannst. Damit wirst du niemanden locken. Aber zu sagen, du kannst Stationen einbauen, die Leute können unterschiedliche Dinge erleben, die können vielleicht auch im Konzern unterschiedliche Marken erleben, die können unterschiedliche Jobs und Abteilungen ausprobieren. Ich glaube, damit ist es durchaus möglich, jemanden auch zu halten. Oder auch zu sagen, schöner Vergleich auch zum Privatleben wieder, wenn er mal weg ist, kann er trotzdem wiederkommen. Ja. Also so dieses Thema, wie hieß das, die Situation, wie nanntest du das?
Situationship,
das habe ich noch nicht gehört. Aber es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, auch ganz gut ist zu sagen, also warum denn nicht zu sagen, früher war das so, wenn jemand gegangen ist, dann war der, kommt nie wieder, ne? Also Blacklist und soll sich bloß nicht wieder trauen, hier nochmal anzukloppen. Und wir sind ja heute so, dass wir sehen, statistisch nehmen die Rehires auch zu. Also sprich, die Situation ist vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr schon wieder eine ganz andere. Und auch das muss in Karrieremodellen und in Unternehmenskulturen berücksichtigt werden, dass das durchaus möglich ist, dass jemand einfach was sehen will, die Möglichkeiten nutzen will, was ausprobieren will und dass das ja auch im Privatleben erkämpft ist. Ne? Du und ich, also ich auch schon, aber du erst recht, theoretisch kannst du machen, was du willst. Weißt du, also so dieses Thema, dass dir dein Vater sagt, du wirst Metzger, weil ich bin Metzger, die Zeiten sind lang vorbei, die waren bei mir im Grunde schon vorbei. Aber jetzt sind 2 Generationen weiter, wo das jetzt schon so ist und diese große Auswahl ist natürlich auch Belastung, weil das natürlich auch einen Druck auslöst, dass du für dich die richtige Entscheidung treffen musst. Also auch da sind wir wieder bei diesem Spiel. Je mehr Möglichkeiten du hast, heißt ja nicht, dass es einfacher wird dadurch, sondern du bist ja ein bisschen auch unter Zugzwang, die Dinge auszuprobieren und zu sagen, wenn ich das nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob mir es gefällt oder nicht gefällt. Und auch da siehst du schon, dass sich so ein bisschen was verändert hat und auch das kannst du ja ganz gut aufs Privatleben übertragen.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen ironisch, weil man muss natürlich auch sagen, die Option hatten die Generationen davor natürlich auch schon, ne? Also die große weite Welt, es war klar, dass da draußen mehr ist, als das, was jetzt vorgegeben ist. Und trotzdem hat die Generation Z und auch die da noch nahe dran sind, ja irgendwie begriffen, dass all diese Angebote auch für sie in Frage kommen.
Das ist so, aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die du auch im Privatleben dann siehst. Ne? Also ein paar Sachen sind dann schon anders. Ich finde die Transparenz als solches. Also nimm das Internet. Wenn ich früher was gesucht habe, also früher nur so am Ende, am Anfang meines Studiums, da gab es das Internet schon. Ich habe 97 angefangen zu studieren, aber es war halt noch so, dass du das nicht unbedingt zu Hause hattest. Und du hattest es nicht im Alltag, du hattest es nicht in der Hand. Ne? Und ich bin noch an die Bibliotheken gefahren, wenn ich Wissen gesucht habe. Und du bist eben wirklich nur ins Café gegangen, wenn du jemanden hast kennenlernen wollen. Deswegen ist das so ein bisschen was, wo ich sage, allein da hat sich das schon geändert. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, also das Feedback. Ne? Es ist ja immer so, dass die Generation Z ständig Feedback will. Und das ist ja auch Teil dieser ständigen Entwicklung. Das ist ja auch so ein Mythos, mit dem meine Generation operiert. Von wegen, die stehen morgens um 8 vor dir und wollen Feedback und haben noch gar nichts gemacht. Das ist auch eine Entwicklung dieses Instant-Feedbacks, was du halt einfach auch gewohnt bist, dass du in jeder Situation liken kannst, einen Daumen hochheben kannst, ein Herzchen schicken kannst. Und das passiert ja auch. Also weißt du, so das ganze, der ganze Alltag ist ja davon geprägt, dass es im Prinzip auch in sozialen Medien ständig um Feedback geht. Und natürlich überträgst du das auch auf deinen Job. Und wenn du dann, wie das früher bei mir war, nur einmal im Jahr, also mein erster Chef war toll, aber das war nicht üblich, dass du da regelmäßig Feedback bekommen hast. Und wir haben das jetzt auch nicht so eingefordert und das war auch jetzt nicht unbedingt was im Alltag akzeptiert war, geliked zu werden oder eben ein positives Feedback, negatives Feedback. Das war einfach nicht kulturell gar nicht vorgesehen. Und wenn du das jetzt nimmst, na klar, also in dem Moment, wo du gewohnt bist, dass es richtig Feedback gibt, wunderst du dich natürlich, wenn du ein halbes Jahr irgendwo arbeitest und kriegst nie irgendwie irgendeine Form von Daumen hoch, Daumen runter, Herzchen, Ausrufezeichen, was auch immer. Und keinen Kommentar zu dem, was du tust. Das sind so Beispiele für mich, wo ich einfach glaube, dass jetzt jenseits der ganzen Generationsdiskussion das einfach in der Lebensrealität mittlerweile ganz anders angekommen ist, als die, als das eben vor 25 Jahren war. Und die Führungskräfte von heute, na, also wirklich Generation X im Kern, aber schon auch Generation Y und noch ein paar übrig gebliebene Boomer, die sind anders groß geworden.
Gleichzeitig kann man ja, wenn man jetzt persönliches Feedback an wen richtig und dann logischerweise auch ein empathisches Verhältnis aufbaut, eine viel tiefer gehende Beziehung herstellen. Und damals, wie du schon gesagt hast, war diese Feedback-Kultur einfach gar nicht so ausgeprägt. Und trotzdem fühlen sich ja die Leute denn emotional nicht so zu ihrer Tätigkeit hingezogen, dass sie sagen, oh, ich bleib jetzt.
Findest du? Ja, cool. Ich glaube aber ganz ehrlich gesagt auch, dass das schlau ist. Also weißt du, du hast ja den Vergleich auch gemacht im Sinne von, ist das in der Beziehung auch so, dass das nicht so verbindlich ist? Ich glaube auch da, die Austrittsbarrieren waren gesellschaftlich früher andere. Also ne, wenn du jetzt weit zurückgehst, das war zu meiner Zeit auch schon nicht mehr so. Du konntest dich trennen und das war jetzt keine soziale Ächtung, die Folge war. Aber trotzdem ist das so, dass das jetzt auch im Alltag überhaupt kein Thema mehr darstellt in der Richtung. Und ich glaube, die Generation kann schon auch unterscheiden zwischen, was ist eine Beziehung und was ist ein Job. Und ich glaube, gerade an der Stelle war dieses Abhängigkeitsverhältnis früher ausgeprägter. Also man hatte das Gefühl, wenn man nicht so lange geblieben ist, man hat sich mehr verpflichtet gefühlt. Und ich glaube fast, dass das damals beziehungsähnlicher war als heute, was für mich dazu führt, dass du eine gesündere Distanz zu deinem Arbeitgeber auch hast. Wenn du früher bei Siemens warst, hast du Siemens ja auf der Stirn gehabt. So. Das ließ sich auch nicht mehr tilgen. Und wenn du dann irgendwo zu was anderem gegangen bist, war das jetzt irgendwie auch, fühlte sich nicht gut an, weil du warst ein Siemensianer. Allein diese Begriffe, ne? Zeisianer, Siemensianer, beim Bosch, ich bin aus Kaiserslautern, beim Fach. Das waren einfach, das war, weißt du, da warst du stolz drauf. Das war auch deine Möglichkeit, du bist da groß geworden, da gab es gar kein Ausbrechen. Aber genauso wenig wärst du aus der Stadt weggezogen. Das darfst du auch nicht vergessen. Und ich glaube, das ist halt einfach was. Wir sind viel mobiler geworden insgesamt. Mit der Mobilität kommen andere Möglichkeiten. Das wird jetzt noch mal krasser durch die Virtualisierung, weil du ja tatsächlich dann noch weniger, also wenn du nicht mal hinfährst, wie sollst du da eine Verbindung aufbauen? Was nicht heißt, dass du nicht von zu Hause aus oder eben in diesem Jahr, in dem du da arbeitest, total volle Kanne arbeitest und das gibst und an der Stelle gut unterwegs bist. Aber eben, es ist ein Job und ich glaube, das versteht die Generation heute auch, dass wenn das den Bedürfnissen nicht entgegenkommt, dann geht man, ja, genauso wie Ehen heute geschieden werden und die vor 50 Jahren vielleicht noch ausgehalten worden wären. Muss er auch so sehen. Also ne, das ist jetzt ein bisschen von dem Vergleich, glaube ich, ist es provokant an der Stelle. Aber na klar, glaube ich, dass diese Freiheitsgrade und die Transparenz und die Möglichkeiten und die Mobilität, in der wir alle leben, natürlich Unterschiede mit sich bringen. Wir verhalten, meine Generation verhält sich heute ja auch schon anders. Wir bleiben ja auch nicht mehr 30 Jahre. Also muss man immer, jetzt kannst du es auf die Generation Z schieben. Die haben aber heute auch erst 2-3 Jahre Berufserfahrung. Wir haben, weiß nicht, dann ich habe 25 Jahre Berufserfahrung fast. Trotzdem ist es so, dass wir die Jobs heute schneller wechseln, als wir es früher gemacht hätten. Also es ist nicht nur die Generation, sondern es ist auch der Zeitgeist. Und das ist, glaube ich, was für diese ganze Diskussion auch ganz spannend ist.
Absolut. Erstmal natürlich super. Danke dir, dass du auch in diesem Narrativ bleibst und die ganze Zeit diese Brücke schlägst. Sehr gut. Was ich jetzt versäumt habe, die Situationship, du kannst es dir ja wahrscheinlich schon herleiten. Ich habe jetzt mit wem was 3 Monate laufen, aber ich verlieb mich jetzt nicht oder ich lasse diesen Status offen. Ja. Darum geht es ja die ganze Zeit, das hast du wahrscheinlich schon verstanden, das war nochmal pro forma. Diesen Zeitgeist, genau, den sehe ich auch und ich glaube, dass der auch überschwappt, weil, oder dass diese Ansicht der Dinge überschwappt. Wir sind ja derzeit so zwischen, wir üben Kritik aufgrund bestimmter Verhaltensweisen und finden das aber ganz nett insgeheim. Also ich glaube, es gibt viele Leute, Boomer, Gen X und so, die sagen, ja, ich hätte es auch so gemacht, wäre ich, also damals, ne, hätte ich es besser gewusst. Und ich denke immer, das ist ein gewisser Neid.
Das ist auch so. Gibt dieses schöne Ding von El Hotzo, wo da irgendwie drin steht, ne, so dieses, also keine Ahnung, sinngemäß, hey, die Generation Z will weniger arbeiten und mehr Geld. Um Gottes Willen, wer sollte sowas wollen? Und ich glaube, da zieht für mich schon das Argument mit dem Arbeitsmarkt auch, ne? Dass du halt einen Arbeitsmarkt gerade jetzt vorfindest, der zunehmend von einem Fachkräftemangel geprägt ist und eigentlich auch eine Vollbeschäftigung, wenn du es realistisch siehst, was die nicht mal mehr nur, was die voll ausgebildeten, gut ausgebildeten Leute betrifft, sondern wir haben viele Bereiche, wo auch in angelernten Berufen Vollbeschäftigung herrscht. Und das ist natürlich schon was zu einem anderen Selbstbewusstsein führt. Also klar, in dem Moment, wenn du sagen kannst, ich kriege noch einen neuen Job, wenn ich das nicht kriege, was ich will, na klar verhältst du dich dann anders. Und das macht meine Generation auch, aber wir sind nicht ganz so daran gewöhnt, weißt du? Also du bist anders reingekommen, hast vielleicht auch noch ein Rest Loyalitätsgefühl, wenn dein Arbeitgeber auch in schlechten Zeiten zu dir gehalten hat und so und bin komplett bei dir. Das kann man der Generation nicht vorwerfen, weil die Möglichkeiten einfach da sind. Und ja, na klar, also das ist auch ein Stück weit Neid, zu sagen, früher hast du Sachen geschluckt und hast das dann eine Zeit lang mitgemacht, bis der Leidensdruck groß genug war und bist dann gegangen. Und heute, das ist ja ein Teil des Vorwurfs, entsteht dieser Leidensdruck nicht mehr so und die Leute sind schneller weg. Aber kannst du sagen, also ne, ist das denn erstrebenswert, dass der Leidensdruck so hoch wird, dass du sagst, du gehst? Oder ist es auch okay, wenn der Leidensdruck eben an einem bestimmten Punkt mal so ist, dass du sagst, ja, passt mir jetzt nicht, ich habe andere Möglichkeiten, also mache ich was anderes. Ja, deswegen, da würde ich eben echt keinen Vorwurf draus erwachsen lassen, sondern wir als Führungskräfte müssen das auch akzeptieren und uns umstellen. Das Beispiel für dich, was die Situationsgeschichte betrifft. Wir haben eine Studie gemacht, das war ein Projekt bei einem großen Automobilbauer, der wissen wollte, wie die Digitals funktionieren. Also wo man verstanden hat, wir brauchen keine Ingenieure mehr oder immer weniger klassische Ingenieure, sondern wir brauchen immer mehr Softwareentwickler und Digitalprofile. Und die hatten einen Standort in Berlin und haben da aus irgendeinem Grund nur befristete Jobs anbieten können und haben sich immer dafür entschuldigt, dass diese Jobs nur für 2 Jahre befristet sind und dass das dachten, das wäre das große Problem, dass die Leute nicht kommen wollen. Und dann haben wir so Sessions gemacht, wo wir mit der Zielgruppe gearbeitet haben und die gefragt haben, was sie sich wünschen und warum sie eben da in Berlin nicht andocken. Und dann hat die Zielgruppe gesagt, ey, 2 Jahre, das ist ja ewig, können wir nicht erstmal auf einen Gig für 6 Monate, für ein Projekt, für 3 Monate ausprobieren, ob uns das gefällt und dann sehen wir, ob wir weitermachen oder nicht. Das beschreibt ja eigentlich genau das, was du hattest. Aber es ist halt ein komplettes Missverständnis, dass die Führungskräfte dachten, 2 Jahre Befristung, um Gottes Willen die Befristung und 2 Jahre, das macht ja keiner mit, weil da ist ja keine Sicherheit drin. Und die Zielgruppe sagt, bin doch eh in Berlin und das sind doch eh alles Gigs und Projekte. 2 Jahre, ich verpflichte mich doch nicht auf 2 Jahre in der besten Zeit meines Lebens, weil wer weiß, ob ich da wieder rauskomme. Und das ist sowas, also ne, ist jetzt sehr plakativ, aber das ist eigentlich ganz schön, diese Beschreibung dessen, was du sagst. Das ist für 3 Monate, 6 Monate super großartig, kannst richtig was reißen, aber die Dimensionen sind einfach andere, als auf 30 Jahre zu rechnen und sich dann zu fragen, ob 2 Jahre zu kurz ist.
Völlig verrückt, dass sie dann auch diese Konfrontationstherapie bevorzugen, weil man muss sich ja dann aktiv auch mit Alternativen beschäftigen. Wenn man einen unbefristeten Vertrag hat, ich habe keine Ahnung, ich hatte das noch nie, aber dann, ob man denn lethargisch wird, frage ich mich, weil man ja sowieso die Garantie hat, dass das jetzt passt.
Ey, das ist halt eine ganz spannende Frage, ne? Also ich bin auch, wenn du das so willst, also das stimmt nicht ganz, weil ich bin Historie von verschiedenen Aufkäufen und bin auch im Unternehmen gewachsen, aber ich bin am Ende auch seit 2005 im gleichen Unternehmen. Ja, also mit allen Wechseln, die da drin waren und ich hatte auch mal meine Zeiten, wo ich dachte, jetzt muss ich hier weg und dann passierte wieder irgendwas, dann bin ich doch geblieben und immer mit einem befristeten Vertrag und ich bin seit 25 Jahren immer mit einem unbefristeten Vertrag unterwegs. Allerdings hatte ich auch nie das Gefühl, dass mich das andersrum unter Druck setzt, sondern du weißt ja auch als Arbeitnehmer, was du machen kannst. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Frage, in welchem Umfeld du unterwegs bist und eben auch, wie dynamisch das ist. Aber ich habe schon noch Freunde, die machen seit 20 Jahren das Gleiche. Ja, also wenn du da dann irgendwie in einem Großkonzern bist, dann kommst du jetzt in Schwierigkeiten, wo die ganze Welt sich dreht und alle Branchen Transformation rufen. Die Leute kriegen jetzt Schwierigkeiten, weil die eigentlich mit Ende 20 schon darauf ausgerichtet waren, zu warten, bis sie in Rente gehen. Und ich glaube, das ist eher ein Problem, als wenn du eben sowieso in einem dynamischen Umfeld unterwegs bist, dann nimmst du diese Vertragssituation auch anders
wahr. Ja, stimmt. Da finden sich manche echt in einer spannenden Situation wieder. Mhm. Jetzt hast du schon einige Dinge aufgegriffen, die interessant sind für Unternehmen, wie sie denn diese Generation auch für sich gewinnen können, wie sie halten können. Feedback-Kultur, Remote-Kultur, halt viel Wertschätzung. Mhm. Ja, was würdest du denn Unternehmen grundsätzlich immer raten bei Adressaten, die grundsätzlich nicht lange im Unternehmen sind, wenn dann aber effizient und aber dafür auch können sie jeden Tag verschwinden? Also wie geht man denn mit solchen Leuten am besten um?
Ja, also ich glaube mal so, ich meine, die verschwinden ja wirklich auch nicht jeden Tag, sondern wir sind ja immer noch, also der Vorteil haben wir ja in Deutschland, also das ist ein amerikanischer Konzern, für den ich arbeite. Von daher, in Amerika hast du das auch. Wir haben ja da die Diskussion um dieses Quiet Quitting auch gehabt, oder dass die Leute irgendwie alle schon gehen und super schnell kündigen. Du hast natürlich in Europa ein bisschen anderen Arbeitsmarkt, was die Dynamik ein Stück weit rausnimmt und das Ganze planbarer macht. Aber ich glaube, also das ist jetzt vielleicht auch bold aus meiner Perspektive, aber weißt du, wenn du guckst, wie die meisten Unternehmen mittlerweile arbeiten, arbeiten die ja eh als Projekte. Also ein ganz großer Teil der Jobs ist projektbasiert. Und wenn du an projektbasierte Jobs denkst, ist das im Grunde ja nichts, wo du darauf angewiesen bist, dass die Leute ewig im Unternehmen sind, sondern am Ende auch wir Berater sind ja auch immer nur für ein paar Monate im Konzern. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du machst ein Projekt und dann ist es ja fast egal, ob die Leute irgendwie ein halbes Jahr beim Unternehmen sind, ein Jahr beim Unternehmen sind, ob die Berater sind, ob die Freelancer sind, ob die aus einer anderen Abteilung kommen oder ob die aus dem Ausland kommen. Und wenn du davon ausgehst, dass diese projektbasierte Arbeit zunimmt, dann würde ich aus der Not eine Tugend machen und würde sagen, muss die Leute halt richtig einsetzen, muss gucken, dass die halt fürs Projekt verpflichtet sind und da sich nicht rausziehen an der Stelle. Aber sie wird da nicht zwangsläufig immer versuchen, in 100 Jahren zu denken,
sondern ich würde wirklich sagen, wen brauchst du dafür? Dazu musst du wissen, wen du brauchst. Nicht trivial. Ja, aber und wo kriege ich die her? Und bei uns ist dieses Schlagwort immer buy, build, borrow. Also ne, musst du dir extern beschaffen, gewinnen, kaufen, musst du dir aufbauen, entwickeln oder musst du dir ausleihen, wenn es um die Frage geht, wer macht den Job? Und da glaube ich, dass Unternehmen entspannter werden müssen, eben genau so zu denken und nicht immer nur zu denken, wir haben unsere festen Mitarbeiter und festen Mitarbeiterinnen zu denken, sondern eben wirklich zu sagen, wir haben eine volatilere Workforce, das wird zunehmen. Das ist in vielen Teilen der Welt schon so, dass du weitaus mehr flexible Arbeitsverhältnisse hast. Und damit kann man arbeiten, aber du musst halt eben mehr noch überlegen. Ist ja auch nicht so, dass das immer alle betrifft. Ne? Du kannst ja wirklich auch Leute länger entwickeln. Du kannst gucken, dass du Leistungsträger dann doch bindest, indem du auf sie fokussierst, indem du denen auch neue Möglichkeiten eröffnest und sie gezielter entwickelst. Das bringt mehr Aufwand mit sich, aber in einem Gesamtthema, wenn du projektähnlicher wirst, geht es um die Skills, da geht es um die Frage, wie gut machen die ihren Job in dem Projekt. Und dann ist es halt nicht mehr eine Bewertung, die einmal im Jahr im Performance Management stattfindet, sondern projektbezogen.
Wenn wir jetzt aber auch an kritische Infrastruktur denken und Co., da ist das natürlich nicht so leicht. Du hast ja natürlich mit dem, was du sagst, projektbezogen, wird immer gängiger, aber ja, da sind die Leute ja auch, die eben diese Ansicht haben. Die sind vielleicht sogar noch mal schneller weg, weil die jetzt auch nicht über die Konsequenzen nachdenken, ohne jetzt Vorurteile, ne? Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wie hole ich Leute in die Pflege, ins Handwerk und so weiter?
Fluglotsen, habe ich jetzt gerade gelesen, werden in den USA zum Problem. Also wenn du wirklich in Richtung kritischer Infrastruktur unterwegs bist, viel kritischer geht es dann nicht mehr. Wir haben auch eine Pflegeprojekte gemacht. Ich glaube, also man muss sich da ein bisschen eben auch davon trennen, dass die Leute, die ticken genau wie alle anderen auch. Also die wollen auch Flexibilität haben. Das ist natürlich schwieriger, weil du kannst die nicht ins Homeoffice schicken. Das fängt an der Kasse im Supermarkt schon an. Aber ich glaube, dass eben auch da dieses Thema Zuhören wichtig ist. Weil in der ganzen Flexibilitätsdiskussion geht es ja irgendwie immer um die Frage, wie viele Tage kommen die Leute zurück ins Büro. Aber das der Sache mal auf den Grund zu gehen, das ist oft schwierig. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du die Leute mal fragst, warum sie nicht ins Büro kommen, dann kommt in fast allen Unternehmen die Hundediskussion auf, weil irgendwie dann doch flächendeckend die Leute sich während Covid Hunde gekauft haben. Und die Frage nun ist, darf ich den Hund mit ins Büro bringen? Und wenn ich den Hund nicht mit ins Büro bringen darf, dann habe ich keinen Bock auf 2-3 Tage Büro. Wenn ich ihn aber mitbringen darf, dann ist vielleicht durchaus möglich, dass ich auch 5 Tage ins Büro komme, weil ich eigentlich gerne komme. Also will heißen, raus aus diesem Klischee-Denke, sondern für mich ist die Antwort auch bei diesen kritischen Infrastruktur und gerade bei denen, sich mal wirklich damit zu beschäftigen, was die Leute interessiert und dann kreativ zu werden und zu sagen, wie bildest du Flexibilität im Schichtdienst ab? Welche Möglichkeiten hast du, Karrieremodelle in der Pflege überhaupt zu entwickeln? Haben sie sich Jahre nicht drum gekümmert? Jetzt ist plötzlich die Not groß. Jetzt wundern sie sich, wenn sie nichts machen, dass die Leute gehen. Also ich glaube schon, dass du mit Du hast Wertschätzung angesprochen, wenn du da die Führungskräfte entsprechend ausbildest, wenn du Wert drauf legst, wie die Leute arbeiten, wenn du die Arbeitsbedingungen hinterfragst, die haben und natürlich immer guckst, wie passt das zu deinem Geschäftsmodell. Aber ich glaube, allein diesen Dialog zu suchen, zu sagen, verstehen wir, was können wir machen, wo haben wir Möglichkeiten, das ist einfach was oft versäumt worden ist und wo man sich auf die Klischees verlassen hat, passiert ja jetzt auch. Die wollen alle 4-Tage-Woche. Weiß ich nicht. Also ja, klar, hätte sicher mal seinen Reiz und gegen mehr Urlaub sei auch nichts. Aber ich weiß nicht, ob wirklich jeder 4-Tage-Woche haben will, sondern das ist für mich wieder so eine Klischee-Diskussion. Und dieses, wir hören den Leuten zu, wir überlegen dann vielleicht sogar gemeinsam, was wir machen können. Und gemeinsam halte ich auch für nicht unwichtig, damit deine Mitarbeiter dein Geschäftsmodell verstehen. Ja, sonst hast du ja diese große Angst, sind wir wieder bei der Generation Z, ist dieses wünsch dir was. Aber keine Seite ist eigentlich blöd, sondern wenn man sich mal zusammensetzt und sagt, pass auf, wir müssen auch noch Geld verdienen, damit du dein Gehalt bekommst. Und deswegen gehen bestimmte Dinge, aber dazu muss ich dir auch nochmal vielleicht mal, oder wir reden mal drüber, wie das Geschäftsmodell aussieht. Vielleicht hast du auch noch eine Idee zum Geschäftsmodell. Aber weißt du, wenn der Dialog einsetzt, hast du mehr Augenhöhe drin. Das ist oft gleichzeitig mehr Wertschätzung. Und ich finde, und so erlebe ich das, wenn du das transparent machst und mit den Mitarbeitern diskutierst, welche Ideen sie haben und denen auch erklärst, warum Sachen gehen und manche auch nicht, aber die Augenhöhe eben drin hast, dann ist das jetzt nicht so, dass das zwangsläufig so gar keine Loyalität mit sich bringt, sondern sowas wird wertgeschätzt und das funktioniert bei mir, also für mich, durchaus auch im Bereich Fast Food. Ja, also da musst du nicht nur bei den hoch ausgebildeten Mitarbeitern sein, sondern ein guter Franchise-Nehmer in einem Schnellrestaurant, wenn der mit seinen Leuten umgehen kann, dann bleiben die.
Ja, ist so. Also Partizipation ist ja auch so oder so das Zauberwort und das ist das ja auch, was den alten Generationen gefehlt hat. Ne? Da wurde hier entschieden und bis das nach unten gesickert ist über irgendeinen Vorarbeiter, bei dem man sich dann beschwert hat, der dann aber auch irgendwie nur als Puffer diente und nichts
großartig nach oben hin kommunizieren konnte, einfach weil er auch Angst hatte. Da gibt es ja viele Beispiele, dass das schon längst hätte aufweichen müssen. Beziehungsweise es weicht jetzt ja automatisch auf durch die Ansprüche, die da jetzt hinzukommen von gewissen Generationen.
Ja.
Ich werde das mal so mitnehmen. Das war wirklich sehr ergiebig, Michael. Das war wirklich viele Perspektiven. Ja, deswegen, das fand ich sehr geeignet.
Gerne, sehr cool.
Bis dann, dir auch.
Ciao. Ja.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.